kann sich jetzt jeder zurechnen, wer will. Die einen fühlen sich vielleicht gerade alt, die anderen sind alt, die anderen werden von anderen Leuten als alt angesehen. Eine Frage, die sich heutzutage in unserer Gesellschaft stellt, was haben uns die Alten eigentlich noch zu sagen? Die haben doch eigentlich gar keine Ahnung mehr vom Leben. Früher, da konnten Kinder noch Opa fragen, Opa, erzähl mal was von der Welt. Was hast du alles gesehen? Wie war das damals? Und dann konnte Opa erzählen und die Kinder konnten lernen, weil Opa tatsächlich viel mehr im Leben erlebt hatte, als die Kinder sich hätten vorstellen können. Und dann konnten die Kinder irgendwie daraus lernen. Heute fragt Opa die Kinder, wie man simple Alltagsgegenstände bedient. Wie zum Beispiel Handy, Mikrowelle oder was weiß ich. Die Erfahrung der Alten scheint in einer Welt, die sich immer schneller wandelt, nicht mehr irgendeinen Wert zu besitzen. Denn die Erfahrungen passen nicht mehr da hinein. Die Tricks, die unsere Vorältesten gelernt haben in ihrem Leben, sind heutzutage gar nicht mehr anwendbar auf unsere Probleme. Und so kommt es, dass in unserer heutigen Gesellschaft, ich meine, es gibt da ganz viele Faktoren, aber das ist, glaube ich, ein Faktor, weswegen wir in unserer heutigen Gesellschaft denken, ja, die alten Leute, die haben einfach nichts mehr zu sagen. Die machen sich irgendwie noch wichtig, aber im Grunde genommen wissen die gar nicht mehr, wo der Hase langläuft, weil der Hase mittlerweile schon digital funktioniert und ganz andere Routen einschlägt. Aber wie war das damals, als dieser Brief des Petrus geschrieben wurde? Was für eine Situation war es da? Da gab es noch keine Digitalisierung, da gab es keine Handys, die schwer bedienbar sind. Wie kam es da zu dieser Idee? Vielleicht, und das ist einfach jetzt eine Interpretation von mir, vielleicht war eine der Schwierigkeiten, das Christentum war eine relativ nagelneue Erfindung. Natürlich gab es eine Basis in dem, was das Judentum über Jahrhunderte entwickelt hat, aber das Christentum war eine neue Religion und dementsprechend war eine Menge möglich. Eine Menge möglich an neuen Ideen, an neuer Vorgehensweise, an Dingen, wo man sagen konnte, hey, wir kennen das von unserer Kindheit so und so, aber in dieser Gemeinde, bei den Christen, wo wir doch neu angefangen haben, da wollen wir das anders machen. Und damit sind wir auch auf der richtigen Spur, denn Jesus selber hat ja gesagt, siehe, ich mache alles neu. Also wenn wir jetzt als Christen unsere Gemeinden anders organisieren, als es die jüdischen Gemeinden oder als es viele andere religiöse Gruppen im römischen Weltreich tun, dann sind wir im Grunde genommen auf dem Weg Jesu. Wir machen es anders. Und so kann es vielleicht gewesen sein, dass junge Leute gesagt haben zu den Gemeindeältesten, und in der damaligen Zeit waren die Gemeindeältesten sicherlich auch Leute, die schon älter waren, dass junge Leute gesagt haben, ach Mensch, ey, jetzt hört mal auf zu erzählen, damals bei der Beschneidung, da war das noch richtig und so, sondern wir wollen das jetzt anders machen und wir wollen eigentlich nicht auf euch hören. Trotzdem musste es natürlich diese Strukturen geben, dass irgendjemand in der Gemeinde die Leitung hatte. Und da argumentiert der Schreiber des Briefes, seid demütig, denn, und das sind jetzt meine eigenen Worte, weil ich finde, dass überheblich irgendwie so neutral klingt, Gott mag keine großkotzigen Leute. Warum ist in vielen Stellen der Bibel wird so ein großer Wert gelegt auf Demut und dass Gott die Demütigen unterstützt? Und nicht die großkotzigen Leute, sondern dass Gott der ist, der bei den Leuten ist, die demütig sind. Wieso ist das so ein großer Wert? Wieso wird das auch hier extra geschrieben, beugt euch also demütig unter Gottes starker Hand? Man kann das kritisch sehen als patriarchale Unterwerfungsgeste unter einen herrischen, allmächtigen Gott, der nichts anderes will als die Stiefelleckerei seiner Untergebenen. Ich möchte ganz anders argumentieren, warum Gott die Demütigen liebt und warum die Demütigen die sind, die in der Bibel so hervorgerufen werden. Stellt euch mal vor, ihr müsstet mit einem anderen Menschen eine längere Zeit gemeinsam verbringen. Vielleicht auf einer einsamen Insel, weil euer Flugzeug abgestürzt ist, weil es eine Fehlbuchung gab und ihr seid ja zufälligerweise beide in Alaska und erst wenn der Winter wieder vorbei ist, könnt ihr wieder abreisen oder so. Egal, stellt euch irgend sowas vor. Mit was für eine Sorte Mensch wollt ihr gerne zusammen sein? Mit einem Großkotz, der die ganze Zeit erzählt, dass er alles weiß, dass er alles kann, was er alles schon gemacht hat und dass ihr keine Ahnung habt, wie das wirklich ist, aber zum Glück ist er ja da und er kann euch schon mal sagen, wo der Hammer hängt? Oder würdet ihr lieber mit einem Menschen zusammen sein, der eine demütige Haltung hat, der sich nicht wichtiger nimmt, als ihr euch nehmt, sondern der bereit ist, auf das zu hören, was ihr sagt? Der nicht dauernd raushängen lassen muss, was er alles kann. Oder der nicht dauernd immer besser sein muss, sondern der einfache, eine demütige Grundhaltung hat. Mit welcher Sorte Mensch würdet ihr lieber so eine einsame Zeit verbringen? Das ist meine Antwort darauf, warum Gott dem Demütigen nahe ist und dem Großkotzigen nicht. Gott möchte nicht die ganze Ewigkeit im Paradies von irgendwelchen Menschen gehört kriegen, wie super sie waren und dass die Nummer mit Jesus für alle anderen richtig war. Nur für sie war es ein bisschen überzogen, weil so viel Sünde gab es gar nicht. Okay? Gott steht dem Demütigen nahe. Mein zweiter Gedanke, und das ist ein ganz persönlicher Gedanke, mein Konfispruch. Also als ich Konfirmand war, mussten wir so uns einen Bibelspruch selber raussuchen. Da gab es noch keine Portale im Internet, wo man nachgucken konnte, was es für Bibelverse gab, sondern wir mussten die selber aus der Bibel heraussuchen. Und ich habe da mal so ein bisschen in der Bibel geblättert und die Evangelien fand ich relativ langweilig. Die kannte man ja schon aus dem Kindergottesdienst. Ich habe da im Alten Testament geguckt. Und dann habe ich einen super tollen Konfirmationsspruch aus Amos 4 gefunden. Da heißt es, hört dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf den Bergen Samarias seid und den geringen Gewalt antut. Schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt Wein her und lasst uns saufen. Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Herrlichkeit, siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird. Mit Angeln und was euch übrig bleibt, mit Fischhaken. Ey, da geht was ab, oder? Spürt ihr die Kraft in diesem Satz? Und diese ganze tranige Gottesdienstgesellschaft, wo du so als Konfirmand drunter gelitten hast oder so. Und das war mal ein Spruch, der Power hat. Und das habe ich dann meinem Pfarrer präsentiert. Er fand den Spruch unpassend und hat mir stattdessen 1. Petrus 5, 7 verordnet. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Den habe ich widerstrebend angenommen. Ist halt ganz schön langweilig. So als Jugendlicher in der Pubertät, da hast du diese Energie, die Welt zu verbessern. Da denkst du, wenn unsere Generation drankommt, dann wird alles besser. Und dann wird das Steuer rumgerissen und es gibt eine gerechte Welt und dem muss mal ordentlich gezeigt werden, wo der Hammer hängt. Den Etablierten, denen, die immer meinen, sie hätten das Recht. Ja, ich bin älter geworden. Diesen Dampf habe ich nicht mehr, dass ich meine, ich wüsste alles besser. Und manchmal denke ich, wenn ich mir abends eine Flasche Wein aufmache, vielleicht werde ich irgendwann mit einer Fischangel gezogen oder so. Von daher passt dieser Spruch nicht mehr. Allerdings, die Momente in meinem Leben, wo ich Sorgen habe, wo ich nachts wach liege und mich sorge, die sind viele geworden. Und ich will nicht sagen, dass die Sorgen heutzutage schwieriger sind wie damals. Ich meine, auch als 14-Jähriger kannst du schlimme Sorgen haben, auch wenn Erwachsene da vielleicht locker drüber gucken oder so. Aber die Sorgen sind ja, egal wann wir sie haben, Sorgen sind Sorgen. Und wenn man wach liegt, liegt man wach. Egal, ob es ist, weil es eine Englischklausur ist oder ob es ist, wie es im Job weitergeht oder ob es um den nächsten Arzttermin geht. Und von daher bin ich froh, dass ich auf meinen Pfarrer gehört habe, wobei viel Wahl hatte ich nicht, und dass ich diesen Bibelvers bekommen habe. Und er ist mir tatsächlich zu einem Lebensmotto geworden und ich versuche immer wieder meine Sorgen auf Gott zu werfen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und es ist auch nicht immer so, dass in meinem Leben das so gelaufen ist, dass ich dachte, hey, das war super, das würde ich gleich 5-mal nochmal machen. Aber ich würde trotzdem sagen, das Ende dieses Satzes stimmt. Er sorgt für mich. Mein letzter Gedanke, der brüllende Löwe. Und da habe ich im Internet versucht, einen brüllenden Löwen zu finden. Und es gibt tausende von MP3s von brüllenden Löwen. Aber das klang alles irgendwie so ein bisschen schlaff. Nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich dieses Löwenbrüllen euch vorführe, dass ihr alle dann senkrecht sitzt und sich die Armhaare aufstellen. Aber ich finde, es ist ein starkes Bild, wenn es da heißt, der Teufel streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden. Ich glaube, wir hier in Deutschland können uns nicht so wirklich vorstellen, was so ein brüllender Löwe ist. Allein schon deswegen, weil wir alle gefährlichen Tiere schon seit Generationen ausgemerzt haben und schon anfangen zu heulen, wenn in Ostdeutschland irgendwo mal so ein Wolf durch die Gegend läuft, dann kriegen wir ja alle schon gemeinsame Massenhysterie. Von daher, wie ist das, wenn ich irgendwo lang gehe und auf einmal steht so ein Löwe vor mir und brüllt mit seiner riesenlauten Stimme mich an und ich rieche an seinem Mundgeruch, dass er schon lange nichts mehr gefressen hat und wirklich Hunger hat. Dann empfiehlt der Schreiber, leistet ihm Widerstand. Jetzt frage ich mich, wie leistest du einem Löwen Widerstand, wenn du nicht Tarzan bist? Ich meine, klar, Tarzan, der packt ihn an den Ohren und dreht ihn auf den Bauch, krault ihn und dann miaut der Löwe und alles ist gut. Aber was, stellt euch die Situation vor, ein Löwe bricht im Zoo aus und ihr seid berufen dazu, den irgendwie gefangen zu nehmen. Was macht man da? Ich meine, dem Widerstand leisten, das kann doch nur eigentlich mit dem Mut des Wahnsinnigen sein. Ne? Ich meine, weglaufen, aber weglaufen ist nicht gut, weil Löwen sind relativ fix. Also von daher hat man eigentlich gar keine andere Option. Also wie leistet man einem Löwen Widerstand? Was daraus deutlich wird, ist, am Glauben festhalten, wie es hier heißt, wir sollen am Glauben festhalten, Widerstand leisten und am Glauben festhalten. Glauben festhalten klingt so ein bisschen passiv und mehr so wie, naja, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, dann halte ich halt am Glauben fest. Oder ich bin sowieso gegen jede Änderung, ich habe immer noch genügend Glühbirnen und ich bleibe einfach so, wie ich bin. Das ist, glaube ich, nicht damit gemeint, wenn es heißt, leistet Widerstand. Und haltet am Glauben fest. Dahinter steckt das Bild, dass am Glauben festhalten nicht ein Trägheit hat, ein Trägheitsmoment hat, sondern dass am Glauben festhalten, dass das ein Widerstehen ist, ein Kampf ist. Und wenn ihr euch vorstellt, was für ein unangenehmer Kampf das sein könnte, wenn man tatsächlich gegen so einen Löwen ringt, dann habt ihr eine Vorstellung, was es bedeutet, am Glauben festzuhalten, sozusagen um seinen eigenen Glauben zu ringen und den eigenen Zweifeln die Faust in den Rachen zu stecken. Am Glauben festhalten bedeutet nicht einfach stehen bleiben und nichts tun. Am Glauben festhalten bedeutet in eine Kampfsituation hineingeben, gehen und alles zu geben. Und ganz am Ende schließt dieser Abschnitt damit, dass es heißt, dann wird Gott euch wiederherstellen und stärken, euch Kraft und Halt geben. Er regiert in Macht für immer. Damit schließt dieser Abschnitt mit dem Hinweis darauf, auch in Situationen, wo wir das Gefühl haben, dass Gott nicht die Macht hat, dass Gott nicht das Vermögen hat, für uns da zu sein, auch dann hat Gott dieses Vermögen. Und seine Macht, seine Möglichkeiten enden nicht, sondern sie stehen für uns immer ein. Aber trotzdem ist es so, dass der Löwe kommt und dass wir in Lebenssituationen hineinkommen, in denen uns vielleicht das Herz in die Hose rutscht. Nicht, weil wir ängstlich sind, sondern weil wir tatsächlich in eine Situation kommen, die so furchterregend ist, dass es eigentlich nur eine gesunde Reaktion geben kann, nämlich, dass einem das Herz in die Hose rutscht. Dann gebt nicht auf, sondern leistet Widerstand. Das ist das, was ich euch aus diesem Text mitgeben wollte. Und jetzt singen wir noch ein Lied zum Abschluss. Das heißt Jesus höchster Name. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das einfach in dem Gedanken singt, dass was immer es an Löwen in eurem Leben geben könnte, dass Jesus darüber steht und dass sein Name, das ist ein Symbol für all das, was er darstellt, dass das wichtiger und größer und mächtiger ist, wie jedes Gebrüll eines Löwen, das in eurem Leben gerade stattfindet oder sein könnte. Und wenn ihr verzagt seid und denkt, nee, jetzt will ich aber den Löwen nicht provozieren, indem ich auch noch so ein Liedchen singe, dann ja, ergreift Widerstand.